Heute also das Thema, wenn einer aus der Reihe tanzt. Gemeint ist mit dieser Redewendung, dass jemand etwas Ungewöhnliches tut, wenn er aus der Reihe tanzt. Zum Beispiel heute Morgen die Sandra Keim-Rieker, als sie ihr Begrüßungsschild im Begrüßungsdienst falsch rum dran hatte. Und sie hat so lange gewartet, bis es jemand herausfindet. Ich habe euch Bilder mitgebracht von solchen Situationen, wie es ist, wenn einer aus der Reihe tanzt. Da müssen wir ein bisschen hinschauen. Strandkorb-Feeling, noch ein bisschen Urlaubscharakter. Aber ihr könnt entdecken auf diesem Bild, ein Strandkorb tanzt aus der Reihe. Habt ihr ihn? Sehr schön. Ein zweites Bild, von dem ich nicht genau weiß, wo es herkommt, aber ich denke, es ist China. Ich habe öfter zumindest solche Bilder, vom Charakter her ähnliche Bilder aus China schon gesehen. Da tanzt aus der Reihe, nicht? Und noch ein drittes, das könnte vielleicht auch in Mössingen morgen Vormittag vorkommen, keine Ahnung. Halt, das war zu schnell. Ah ja, hier. Wenn einer aus der Reihe tanzt, dann hält er sich irgendwie nicht an eine Regel oder zumindest verhält er sich anders, als die Mehrheit es tut. Das Sprichwort, wenn einer aus der Reihe tanzt, entstand übrigens im Mittelalter. Dort wurde am Hofe oder im Volk ein Reihen- oder ein Reigentanz aufgeführt. Die Tanzenden bildeten dabei entweder eine Kette oder standen paarweise hintereinander und dann tanzten sie einem Vortänzer nach oder eben dem Rhythmus der Musik. Und wer dabei aus der Reihe tanzte, der fiel auf. Wir werfen heute einen ungewohnten Blick auf Jesus, der unser aller Lehrer ist, Christus. Wir werfen einen ungewohnten Blick auf Jesus, der aus der Reihe tanzt. Er fiel auf, er war unbequem, er provozierte. Wir werden uns dazu als erstes eine Szene der Bibel anschauen, dann werden wir zweitens sehen, wie die Leute auf den aus der Reihe tanzenden Jesus reagiert haben. Und als drittes werden wir uns fragen, wann es das nächste Mal dran ist, dass wir aus der Reihe tanzen. Jetzt der Text aus der Heiligen Schrift. Ich empfehle, wer das gern tun möchte, beim Hören die Augen zu schließen, dann stellen sich innere Bilder ein. Ich lese bewusst etwas langsamer. Aus Markus 3. Und es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Soweit der Predigtext und die Szene, die sich vielleicht auch jetzt in eurem Inneren abgespielt hat. Jesus, das ist mein erster Punkt, tanzt aus der Reihe. Es war noch gar nicht lange her, seit Jesus sein Zuhause verlassen hat. Nach seiner Taufe am Jordan, der Versuchung in der Wüste, gab es für ihn auch schon die ersten Heilungen, aber auch schon die ersten Konflikte. Mit den jüdischen Autoritäten vor Ort stritt er sich über Themen wie Fasten und Arbeiten am Sabbat. Und da erfahren wir vom Evangelisten Markus in Kapitel 3, wie es nun zu einem Zusammentreffen von Jesus mit seiner Mutter und den Geschwistern kommt. Womöglich ist das das erste Familientreffen, seit Jesus sein Zuhause in Nazareth verlassen hat. Viel erfahren wir von Jesu Familie ja nicht. Seine Mutter Maria kommt im Markus-Evangelium gegen null vor. Wir lesen von seinen vier Brüdern und kennen deren Namen. Auch zwei Schwestern oder mehr Schwestern von ihm hat es gegeben. Und jetzt spannend, die Frage zu verfolgen, was hat denn eigentlich seine Familie, seine Mutter und seine Geschwister über Jesus gedacht? Das würde euch manchmal auch interessieren, gell? Was eure Schwestern und Brüder, was eure Mütter und Väter über euch denken. Einige Verse in Kapitel 3, die noch vor unserem Text stehen, geben uns einen Einblick, was sie, seine Familie, über Jesus gedacht hat. Dort heißt es, und Jesus ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Es wird uns also hier erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern nach langem Unterwegssein am Abend ins Haus kommt. Es durfte das Haus des Petrus gewesen sein, in dem sie sich ja öfter aufhielten. Und sie nehmen gerade am Tisch Platz und da drückt eine Menge Leute an die Tür und die wollen was von ihm. Und diese Situation zeigt uns, es muss anfänglich eine große Begeisterung um Jesus geherrscht haben. Die drücken die Türen ein. Auf jeden Fall ist eine Menge los und sie kommen nicht einmal zum Essen. Und als sich diese ganze Aufregung um Jesus, die in Kapernaum und Umgebung geherrscht haben muss, sich in der Gegend herumgesprochen hat, hören davon auch seine Mutter und seine Geschwister. Nicht per WhatsApp, nicht per Zeitung, sondern irgendwie, wie es eben über Menschen transportiert wurde. Bis es dort ankam, in Nazareth. Und dann heißt es, und sie machen sich auf den Weg zu ihm ans Nordufer des Sees. Wenn sie noch in Nazareth gewohnt haben, was der Text nicht sagt, aber wahrscheinlich ist, sind das laut Google Maps 45 Kilometer. Also rund 10 Stunden Fußweg. Ein echter Familienbesuch mit anschließendem Kaffee und Kuchen. Aber seine Familie kommt nicht, um Jesus zu feiern, ihn zu unterstützen oder gar besorgt zu fragen, wie es ihm geht. Nein, in diesem Fall sind sich die Seinen, so heißt es hier, über ihn völlig einig. Kein Streitpunkt in der Familie, kein Zoff darüber, über diese Frage, wer Jesus für sie ist. Jesus ist von Sinnen. Er ist unzurechnungsfähig. Man muss ihn vor sich selbst schützen. Ihrer Meinung nach tanzt er gerade ziemlich aus der Reihe. Doch warum denken Sie so über Ihren Bruder, über den eigenen Sohn? So richtig einsichtig ist das zuerst noch nicht, wenn man die Texte liest. Auffällig ist aber, wir lesen nichts von Josef, seinem Vater. Das lässt den Schluss zu, den die allermeisten Kommentatoren auch ziehen. Josef wird zwischenzeitlich gestorben sein und das würde bedeuten, Vater der Familie weg. Jetzt müssen wir uns kurz zurückbeamen in die Antike. Ja, das kann man uns heute kaum mehr vorstellen. Vater weg, ergo, Jesus ist der Älteste. Und damit fällt dem Erstgeborenen, dem Ältesten der Familie das Recht zu, aber auch die Pflicht, die Rolle des Hausvaters zu übernehmen. Doch genau dieser Verantwortung des ältesten Sohnes gegenüber Mutter und Geschwistern kommt Jesus nicht nach. Was tut er stattdessen? Er zieht durch die Gegend. Er legt sich mit religiösen Autoritäten an, Er treibt böse Geister aus und predigt, aber tut das nicht, was Tradition, Anstand und Religion ihm vorgeben. Die Fürsorge für seine Familie zu übernehmen. Stattdessen ist er unterwegs zu den Menschen, um sie zu heilen, das Böse an ihnen zu besiegen, das Evangelium zu verkündigen. Das aber wird von seiner Familie nicht akzeptiert. Und damit geht es Jesus so, wie es vielen Propheten im Alten Testament ergangen ist, dass er von seinem eigenen Clan nicht verstanden wird. Dass ihn die Nächsten, die Allerliebsten, nicht verstehen. Dass sie ihm sogar noch an den Karren fahren. Jesus kommt seiner familiären und religiösen Pflicht nicht nach. Warum tut er nicht, was von ihm erwartet wird? Es ist der Wille Gottes, der ihn davon abhält. Es ist seine Berufung hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, die ihn aus der Reihe tanzen lässt. Jesus geht seinen gewiesenen Weg, trotz schärfstem Gegenwind, der ihm von seiner kompletten Familie entgegenschlägt. Jesus tanzt aus der Reihe. Zweitens. Wehe dem, der aus der Reihe tanzt. Ihr habt das vielleicht noch vor Augen, diese Szene könnt ihr euch vorstellen, vielleicht habt ihr es selber schon erlebt, wie es ist, wenn man beim Tanzen aus der Reihe tanzt. Na, da ist man sich der Blicke der anderen ziemlich sicher. Es gibt viele Situationen, wenn man etwas anderes tut, als die Masse tut, dann ist man sich der Blicke der anderen ziemlich sicher. Beim Tanzen ist das nicht so schlimm, es sei denn, es passiert immer dem Gleichen. Und da maßt sich Jesus also an, die Regeln des Familiencodes zu brechen. Er setzt andere Schwerpunkte, er beruft sich darauf, womit Gott ihn beauftragt hat. Und die Folge ist, er muss nun auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wenn du dich mit deiner Familie anlegst, dann musst du Konsequenzen ziehen. Die werden kommen. Es heißt ja auch nicht wohl dem, der aus der Reihe tanzt, sondern wehe dem, der aus der Reihe tanzt. Die eigene Verwandtschaft gegen sich zu haben, ist kein Zuckerschlecken. Die eigene Mutter, die eigenen Brüder sind gekommen, um ihn zu holen, steht im Text. Sie halten ihn, ich sag's nochmal, für einen Verrückten durchgetreten. Der Widerstand, den Jesus schon zu Beginn seines Auftretens entgegenschlägt, bleibt nicht allein auf seine Mutter, Brüder und Schwestern begrenzt. Die Schriftkundigen haben Jesus auch schon eine Weile im Blick. Sie kommen aus Jerusalem herunter, um sich mit ihren eigenen Augen anzusehen, was auch ihnen zu Ohren gekommen sein muss. Nach Google Maps sind es von Jerusalem nach Kapernaum 170 Kilometer, also gut 35 Stunden strammen Fußweges, einige Übernachtungen inbegriffen. Aufwand, gell? Ganz schöner Aufwand. Die wollten wissen, was los ist. Ihr merkt, wie früh Jesus Konsequenzen entgegenschlagen, weil er seine Berufung lebt. Die familiäre Schlinge wird enger. Das Urteil der jüdischen Bibelexegeten fällt zumindest so vernichtend aus, wie das seiner eigenen Mutter und Brüder. Sie sagen, er sei von einem bösen Geist besessen. Er steht mit Beelzebul, dem Obersten der Dämonen, also mit dem Teufel, höchstpersönlich im Bund. Zoff mit der Familie, harte Konflikte mit den religiösen Gegnern. Und eben nach jenem Streit Jesu mit den Schriftkundigen tauchen seine Mutter, seine Brüder und Schwestern ein zweites Mal auf. Wieder ist Jesus im Haus. Das ist dieses Mal proppevoll, wird uns erzählt. Jesus erzählt wieder von der Königsherrschaft Gottes, die angebrochen ist. Er verlangt von den Leuten, dass sie ein anderes Leben führen. Und mitten in seiner Predigt, in diesem völlig überfüllten Haus, kommen wieder die Seinen. Da sie nicht ins Haus kommen, geben sie jemanden im Auftrag, Jesus zu sagen, dass seine Mutter, seine Brüder und seine Schwester ihn sehen wollen. Nach dem, was sie beim ersten Mal schon von ihm wollten, ist klar, was Jesus auch dieses Mal zu erwarten hat. Wieder steht die geballte Ladung familiärer Macht vor der Tür. Immer noch wollen sie ihn holen. Ergreifen steht auch in manchen Bibelübersetzungen. Es ist dasselbe griechische Wort, das der Evangelist Markus später gebraucht, als er von Jesu Gefangennahme erzählt. Als die Soldaten ihn ergreifen. Seine Mutter und seine Brüder sind gekommen, um ihn zu ergreifen. Das heißt, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Seine Verwandtschaft hält ihn für brandgefährdet. Darum kommt das familiäre Rettungskommando noch ein zweites Mal, um ihn an seine Pflicht zu erinnern und ihm Anstand gegenüber den jüdischen Pastoren beizubringen. Wie reagiert Jesus, als ihm der Familienbesuch in diesem proppevollen Haus angekündigt wird? Es liegt eine eigenartige Spannung in diesem Haus. Vielleicht konntet ihr vorher etwas davon spüren. Er hat womöglich zwei Möglichkeiten. Will er jetzt nicht weiter aus der Reihe tanzen? Sollte er seine Sache jetzt unterbrechen und nach draußen gehen? Seine zweite Möglichkeit, er kann die Info ignorieren, dass seine Familie draußen steht und einfach weiter predigen, was nicht gerade von gutem Benehmen zeugt. Man soll Eltern fürchten, ehren. Das weiß auch Jesus. Und Jesus tut, was er so oft getan hat, wenn es um ihn eng geworden ist. Echt eng. Ihm fällt eine dritte Lösung ein. Die beeindruckt mich. Wisst ihr, was er macht? Er schreibt seine Predigt um. Spontan schreibt er seine Predigt um und stellt seinen Hörern eine Frage. Eine Frage, die im Grunde schon seit seiner Geburt beantwortet ist. Eine Frage, die seit seine Brüder auf der Welt sind, schon lange beantwortet ist. Er stellt die freche Frage, wer ist meine Mutter? Und wer meine Brüder? Wer ist das? Was hättet ihr ihm geantwortet? Na, die da draußen stehen, Jesus, wer denn sonst? Es kommt mir so vor, als ob er seinen Jüngern und all den anderen im Haus, als ob er ihnen mit dieser Frage etwas klar machen will, wie er auch uns, die wir heute um ihn sitzen, im proppevollen Haus, er uns etwas sagen will. Ich meine es so, wie ich sage. Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wehe dem, der aus der Reihe tanzt. Drittens, Jesus, wann tanzt du das nächste Mal aus der Reihe? Jesus, ihr merkt das, wenn ihr mit dieser Situation, wenn ihr da mitgeht in dieser Geschichte, Jesus weiß mit der Frage, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder, den Anspruch seiner Familie aufs Schärfste zurück. Für ihn hat sich etwas verändert. Für ihn ist etwas neu erforderlich geworden zu verstehen, nämlich wer und was seine Familie ist. Und für all jene unter uns, die auch den Willen Gottes tun wollen, entsteht eine neue Situation in ihrem Leben. Alle, die Gott gerufen hat, sind in eine neue Heimat hineingestellt. Sie sind in eine geistliche Gemeinschaft eingepflanzt, zu denen all jene gehören, die auch den Willen Gottes in ihrem Leben tun. Und es sind all jene, die Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all ihrer Kraft. Das ist auch für uns, wie ich meine, für mich selber immer wieder eine neue Denke, die wir heute um Jesus sitzen und die gewohnt sind, als erstes immer das eigene Familienglück und als zweites das holde Leben des eigenen Familienclans im Blick zu haben. Wie muss das, habe ich mich gefragt, wie muss das für Jesu Mutter und seine Geschwister gewesen sein, in die zweite Reihe gestellt zu sein. Wir erfahren nicht, wie sie darauf reagiert haben, doch der Schluss legt nahe, dass sie bei ihrem Urteil, er ist von Sinnen, geblieben sind. Das war ja eher noch eine Bestätigung. Wisst ihr, erst viel später, Jahre später, nach Jesu Tod und seiner Auferstehung, sind seine Mutter, Brüder von ihm, vermutlich Jesu komplette Familie nach Jerusalem umgezogen. Von dort erfahren wir, dass sie sich der ersten Gemeinde angeschlossen haben. Jahre später wurde Jakobus, der Bruder Jesu, Jerusalemer Gemeindeleiter, bis er schließlich im Jahr 62 um des Glaubens willen an seinen verrückten Bruder gesteinigt wurde. Ich lande. Jesus lebt der Sache des Reiches Gottes hingegeben. Das war viel stärker als die eigene Familie. Darum war Jesus zu seiner Mutter und seinen Brüdern so unbequem, so frech. Auch sollten sie den Willen Gottes tun. Dann sind sie ihm Mutter, Brüder und Schwestern noch einmal in einer ganz anderen Weise. Jesus ist das Familienoberhaupt all derer, die um ihn sitzen und ihm zuhören. Er ist das Familienoberhaupt all derer, die ihm nachfolgen. Wir haben zu lernen, dass Familie und Sippschaft vor Gott nicht das stärkste Band ist. Stärker ist das Band, das mich mit denen verbindet, die den Willen Gottes tun. Wer ist deine Mutter, dein Bruder und deine Schwester? Wann tanzen wir um Gottes Willen das nächste Mal aus der Reihe?
Wir wollen beten, stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, jetzt möchte ich dir an dieser Stelle von Herzen danken für unsere Familien, für Väter, Mütter, für Geschwister, für dieses starke Band von Familien, die du uns hineingestellt hast, das uns geprägt hat, aus dem wir kommen und stammen, aus Mutterschoß und Vatersame. Lieber Herr, ich danke dir wirklich für unsere Familien und für all das Glück, das wir hoffentlich auch in unserem Leben durch Familie erlebt haben. Ein großer Schatz. Es mag aber auch welche geben unter uns, Herr, die den Weg zu dir gefunden haben, die eigene Familie nicht mitgeht, sie womöglich für ihren Weg der Nachfolge bestraft, scheel angeschaut, nicht verstanden werden. Du kennst das, Jesus, wie es ist, sich auszurichten nach dem Willen unseres alles Vaters im Himmel. So möchte ich dich bitten, dass wir jetzt dieses Wort heute Morgen von dir wahrnehmen, es uns sagen lassen und in unserem Herz spüren, was es für uns bedeutet. Ich lobe dich und deinen Namen. Du meinst es gut mit uns. Der Herr ist gut. Auch in deinem Reden zu uns. Wir beten miteinander und auch füreinander. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.